Vor etwa einer halben Stunde sind die Ergebnisse der aktuellen PISA-Studie veröffentlicht worden. Bei dem internationalen Bildungsvergleich werden alle drei Jahre die Leistungen von 15-Jährigen in den Bereichen Naturwissenschaften, Lesen und Mathematik getestet in über 90 Ländern. Deutschland hat bei der letzten Erhebung schon nicht sonderlich gut abgeschnitten und die neue PISA-Studie zeigt, Schülerinnen und Schüler sind noch weiter abgerutscht. Wie sehr, das bespreche ich jetzt mit Alexander Brandt. Er ist Lehrer und Bildungsjournalist für das Deutsche Schulportal. Hallo, Herr Brandt.
Hallo.
Wie schlecht steht es denn um die Bildung der Schülerinnen und Schüler in Deutschland?
Also wir sehen in Mathe und im Lesen einen deutlichen Rückgang. Und ich glaube, die wichtigste Zahl ist, dass mittlerweile jeder dritte Jugendliche nicht gut genug lesen und rechnen kann, um an der Gesellschaft teilzuhaben. Also das sind das Mindeststandards, die diese Jugendlichen eben nicht erfüllen. Das heißt, ein Jugendlicher, der diesen Standard nicht erfüllt, kann nicht einen kurzen Zeitungsartikel lesen und verstehen, kann nicht im Supermarkt einen Rabatt anwenden. Also das sind grundlegende Kompetenzen, die man zur Teilhabe an der Gesellschaft braucht. Und ich finde das schon ziemlich dramatisch.
Da würde ich gerne mal einhaken zu dem Thema Lesen. Naheliegend wäre ja zu sagen, das hat auch irgendwas mit dem Smartphone zu tun. Aber auch da muss man ja lesen. Also wie kann das sein?
Naja, wir sehen, dass wenn digital gelesen wird, oft nicht so tiefgründig gelesen wird. Es wird viel mehr geswiped, es wird kürzer gelesen, oberflächlicher gelesen. Aber das Lesen in den Familien, das Lesen von Büchern, das wissen wir, das geht schon seit einigen Jahren zurück.
Alle drei Jahre finden jetzt ja diese Tests statt in rund 90 Ländern, hatte ich eingangs gesagt. Das letzte Mal war schon historisch schlechtes Ergebnis für Deutschland. Jetzt also erneutes Abrutschen. Wie erklären Sie sich das?
Ja, es gibt sicherlich viele Gründe. Ich glaube, ein Grund ist der, dass die Jugendlichen, die jetzt getestet wurden bei PISA, die waren, als es die Corona-Pandemie gab, 10 Jahre alt. Das heißt, in diesem kritischen Übergang von der 4. bis zur 5. Klasse haben diese Schülerinnen und Schüler die Schulen nicht besucht. Also sie waren zu Hause und haben dort gelernt. Und wir haben es eben nicht geschafft, diese großen Lernlücken in den letzten Jahren zu schließen.
Die weit vorne sind wieder Singapur, China, Japan. Sind Sie überrascht, dass die wieder vorne liegen in den aktuellen PISA-Ergebnissen?
Nee, das bin ich nicht. Also ich habe ja auch für mein Buch Die Bildungsweltmeister diese Länder besucht und war viele Monate unterwegs und habe etwa 30 Schulen besucht, also auch in Singapur und Japan. Und die hatten vor der Pandemie und nach der Pandemie bestimmte Förderstrukturen, um leistungsschwache Schülerinnen und Schüler nochmal anders abzuholen. Wenn zum Beispiel ein Kind ein paar Wochen krank ist und dann in die Schule zurückkommt und in Mathe oder im Lesen Schwierigkeiten hat, ist es total selbstverständlich, dass so ein Kind kurzfristig in eine Förderung gehen kann. Und dann kann es mehrere Wochen, ein paar Stunden pro Woche gefördert werden, bis die Lernlücke wieder geschlossen ist. Und das funktioniert wirklich. Die Kinder holen auf und können wieder am Unterricht teilnehmen. Und das Schöne ist, was ich finde, das ist was total Normales. Es gibt kein Stigma, es gibt keinen Charme, wenn man in die Förderung gehen muss. Und ich glaube, das fehlt uns in Deutschland noch in der Fläche.
Wenn das offensichtlich ja so gut funktioniert, warum gucken wir uns das in Deutschland nicht einfach ab?
Das ist eine gute Frage. Also wir hatten jetzt die letzten Jahre einfach mit großen Herausforderungen zu tun gehabt in Deutschland. Wir hatten die Schulschließungen, wir hatten wir haben den Lehrkräftemangel, wir haben viele Kinder und Jugendliche aus Krisengebieten aufgenommen. Das ist nicht so einfach im laufenden System so etwas zu reformieren, aber wir müssen jetzt drangehen. Das ist die Herausforderung der Schule und des Bildungssystems für die nächsten Jahre auf jeden Fall.
Ja, also welche Konsequenzen müssen da gezogen werden?
Also wir wissen aus verschiedenen empirischen Studien weltweit, dass eben so eine individuell zugeschnittene, regelmäßige Kleingruppenförderung gerade bei benachteiligten Schülerinnen und Schülern zu großen Lernfortschritten führen kann. In Hamburg, wo ich unterrichte, haben wir sowas Ähnliches schon. Da können Schülerinnen und Schüler, die eine 5 im Zeugnis haben, müssen dann 2 Stunden kostenlose Nachhilfe an den Schulen nehmen. Ich glaube, das ist so eine einfache Konsequenz, die auch andere Bundesländer übernehmen könnten. Aber idealerweise beginnt die Förderung nicht, wenn die 5 schon im Zeugnis ist, sondern schon deutlich früher. Und dafür brauchen wir auch gute Diagnosetests, um schon früh zu schauen, wer bringt nicht die Kompetenzen mit, zum Beispiel bei der Einschulung. Aber auch regelmäßige Diagnosetests während der Schullaufbahn.
Das heißt, individuellere Unterstützung, Diagnosetests, das klingt aber auch alles natürlich total aufwendig. Also das kostet ja auch alles Geld. Sind Sie da zuversichtlich, dass das trotzdem kommen kann?
Ich denke schon. Also es gibt ja solche Reformen, die vorgeschlagen und solche Reformen. Also wir können darüber diskutieren, ob wir jetzt den Bildungsföderalismus abschaffen oder irgendwie die Gesamtschule einführen. Das sind riesige strukturelle Reformen, die Jahrzehnte brauchen, um gut zu wirken. Eine Förderung, das ist ja schon im Gang und das hatten wir auch in Deutschland gesehen, in Hamburg zum Beispiel, dass es funktionieren kann. Man muss einfach nur anfangen.
Man muss also nur anfangen, sagt Alexander Brandt. Er ist Lehrer und Bildungsjournalist für das Deutsche Schulportal und Autor des Buches Die Bildungsweltmeister. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.